So, Recording läuft und ich sage damit Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute Mittwochabend, aber wir nehmen keine News-Episode auf, das machen die Kollegen. Wir unterhalten uns heute mal primär nur zum Thema Mining. Und wer sind wir? Ich stelle mal ganz kurz vor. Ich erwähne jetzt Timo zuerst, weil er ist der Letzte, der reingekommen ist. Hallo Timo.
Hallo, servus, grüß dich.
Moin. Also Timo von MIM, für alle, die natürlich jetzt kein Bild vor sich haben. Dann haben wir noch 4 plus 17. Moin, ich grüße dich.
Moin, moin. Hi.
Und dann haben wir noch von BitX Want Clue am Start. Hallöchen.
Ja. Hallo.
So, und bevor wir starten, holen wir doch die obligatorische Blockzeit mal rein. Hat die einer für mich? Mal eben parat.
Ich habe sie hier, das ist die 840690. 690 Blöcke hatten wir seit dem Halding jetzt schon.
Es geht munter weiter, wie eh und je. Sehr schön. Ja, dann haben wir es doch. So, Bitcoin-Halving ist rum. Wie geht's euch? Habt ihr das Ganze irgendwie für euch ein bisschen zelebriert, alleine in der Gruppe? Oder habt ihr gesagt, hör mal, alter Hut, kenne ich schon, brauche ich nicht, ich gehe schlafen.
War ja recht spät, gell? Also für den autonomal 9-to-5-Worker war das jetzt nicht so die beste Uhrzeit, um eine Party zu feiern. Für mich war es eigentlich perfekt, ja. Also zum Produktivitätshoch quasi war das war wirklich spannend. Ja. Ich habe das zusammen gemacht mit ein paar Leuten aus Amerika. Ja. Waren mit einem Zoom-Call zusammengehangen, ein paar interessanten Minern, Mining-Pool-Betreibern und wurde auch alles auf YouTube übertragen und ich repräsentiere immer so die Europäer. Die werden nämlich in den USA irgendwie nicht so wahrgenommen.
Ja. Warum können wir ja gleich noch drauf eingehen?
Ich habe noch eine ganz kurze Frage.
Ja, stell.
Bei mir in meinem Sandcast da unten, da zeigt es keine Dinger an, so keine Wellen.
Ist das? Doch, das passt.
Doch, ich sehe die Wellen.
Okay, bei mir ist einfach nur so wie so ein toter Herzschlag.
Okay.
Nee. Also bei mir wird es auch angezeigt.
Okay, vielleicht gerade ein grafisches Problem. Wäre jetzt bei Podcasts, die ich primär aufnehme, gar nicht so das Wunder, dass irgendeine Technik nicht läuft. Aber Recording läuft. Ich sehe Ausschläge auf allen Kurven und an Spuren und alles cool.
Ja, gut, um es abzurunden, um ehrlich zu sein, es war schon eins der spannenderen Halving, die ich mitgemacht habe im Vergleich zum letzten Mal. Also war schon cool zu sehen, was dann passiert.
Weil?
Naja, die Transaction Fees, die dann hochgeschossen sind, der angekündigte Reorg, der probiert wurde, aber nicht geschafft wurde. Also es sind einfach so ein paar Sachen passiert, während dieser Block erst mal passiert ist, die wirklich spannend waren. Und natürlich war auch der Hype diesmal irgendwie viel größer als letztes Mal. Wahrscheinlich auch, weil einfach viel mehr Leute im Bitcoin-Space sind und vor allem viel mehr Leute Bitcoin-Maximalisten sind. Ja, früher, also im letzten Halving, wenn ich zurückdenke, da waren noch viele Crypto-Bros, die heute Bitcoiner sind. Ja, also deswegen.
Ja. Meinst du, da ist ein Wandel im Gange gefühlt?
Definitiv.
Also kannst du das ausmachen, eher so jetzt bei den Amis, oder meinst du generell, was du so im Space erlebst?
Generell ist ja so, sagen wir mal ganz ehrlich, ja, wenn so ein No-Coiner, der sich noch mit gar nichts beschäftigt hat, der wird ja entweder von einem Bitcoiner georange-spielt.
Das sind Pre-Coiner.
Okay, die Pre-Coiner, die werden ja von jemandem georange-pillt. Im besten Fall von einem Bitcoin-Maximalisten, sage ich jetzt mal, oder einem Bitcoiner, der die sozusagen auf den richtigen Weg lenken kann. Aber die allermeisten Leute, die zu Bitcoin kommen, die kommen nicht auf diesem Weg. Die haben das im Fernsehen gehört, bei der Tagesschau, whatever, irgendwo in der Zeitung gelesen, googeln und werden erstmal, wenn sie was werden, werden sie erstmal Crypto-Bros, ja, weil die halt vom Marketing her viel stärker sind. Und es dauert dann eben ein bisschen, bis sie Bitcoiner werden. Aber die Bitcoiner werden dadurch automatisch mehr. Genauso wie immer mehr Blöcke gibt es auch immer mehr Bitcoiner, ja, die sozusagen so einen Wandel durchgemacht haben. Und ich glaube, auch mehr Leute heutzutage kommen direkt zu Bitcoin, ohne den Umweg über whatever.
Shitcoins und Casino. Ja, es ist eine schöne Metapher mit den Blöcken. Gefällt mir.
Ja, deswegen, es waren mehr und deswegen war der Hype, glaube ich, auch größer. Also zumindest war das bei mir so, aber es ist natürlich super subjektiv, ne? muss man auch dazu sagen.
Ja, ich denke aber auch generell, das Halving ist halt so eine Sache, egal wie tief man im Space ist oder ob man gerade ganz neu ist und eigentlich noch gar nicht viel von Bitcoin versteht. Das Halving, was da ungefähr, was da passiert technisch gesehen, das verstehen natürlich die wenigsten, aber was da einfach gemacht wird, dass die Bitcoin seltener werden, das ist so eine Sache, da habe ich jetzt auch vergangenes Wochenende auf jeden Fall so im Freundes- und Bekanntenkreis gemerkt, dass selbst diejenigen, die ganz, ganz, ganz neu überhaupt beim Thema dabei sind oder sich da eigentlich gar nicht so richtig für interessieren, da auf jeden Fall alle hellhörig und wach werden. Und ich denke auch auf jeden Fall, dass das ja auf jeden Fall viel mehr Leute jetzt halt erreicht hat als vor 4 Jahren. Zum Beispiel ich selbst vor 4 Jahren habe das Halving zwar miterlebt, aber da war ich kein Bitcoiner, da war ich auch noch kein Shitcoiner, da war ich noch gar nicht im Space. Und das war jetzt dementsprechend für mich mein erstes Halving, was ich als Bitcoiner erlebt habe. Und ja, das war auf jeden Fall schon auch im ganzen Umfeld. Alle waren auf jeden Fall voll dabei und interessiert. Und das dann zu verfolgen, was dann mit den Fees los war und so, das war schon einfach echt sehr, sehr interessant.
Ja, so von meiner Seite aus, ich würde mal sagen, es war ein bisschen langweilig oder naja, nicht ganz. War jetzt mein drittes Halving und ja, also es war nichts Ungewöhnliches, sagen wir mal so. Natürlich, viele haben sich ein bisschen verwirrt angeschaut, als die Fees natürlich, wie wir jetzt schon hier angesprochen haben, durch die Decke gegangen, wegen den neu implementierten oder den jetzt aktivierten Runes-Protokoll. Aber ansonsten, ich war zu dem Zeitpunkt gerade im Bitcoin-Hotel in Plochingen und ja, mein Plan war eigentlich durchzuschlafen, aber wie es halt so ist mit vielen Leuten an einem Event, da kommen viele Fragen, man hat viele Gespräche und auf einmal war ich dann auch noch im 21X-Livestream, dementsprechend eins kam zum anderen und dann war es schon 4 Uhr morgens und dann war irgendwann endlich die gute Nacht da.
Ja, sehr schön. Ja, herrlich. So erlebt das jeder auf seine Art und Weise. Ich bleib nicht bis in die Puppen wach dafür. Ich guck mir einfach am nächsten Tag an, was war so los. Und damit ist dann auch schon wieder die Reise mehr oder weniger vorbei. Alles bleibt getaktet wie immer und geht munter, fröhlich weiter. Ich habe mich von Twitter verabschiedet, deswegen habe ich den Rummel auch gar nicht mitbekommen. Ich bin nur noch da auf Nostra unterwegs und da ging alles ganz smooth und gesittet vonstatten. Warum wir heute nochmal hier zusammengekommen sind, ich habe es ja gerade schon mal angesprochen in der kleinen Runde ohne Record-Button. Wir wollten heute mal uns ein bisschen gezielt zum Thema Mining unterhalten und zwar die rosarote Brille so ein bisschen abnehmen oder die orangene Brille. Und das Ganze mal ein bisschen probieren, mit vielleicht kritischen Fragen und Gedanken auf den Weg zu bringen. Wie ist so die Entwicklung gewesen in den letzten Jahren, auch was die Poolgröße betrifft und eine Zentralisierung oder eine Dezentralisierung? Und da dachte ich mir, beziehungsweise Timo, wir hauen uns mal mit ein paar Leuten hier in so eine kleine Runde. Und was liegt euch so spontan auf dem Herzen? Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, auch so aus dem Space, wo ich nochmal hier und da über Nostra oder sonst wo gefragt habe, hey, hat einer mal irgendwie eine smarte Frage, die ich mitnehmen soll in so eine Runde? Das wäre natürlich Material, was ich noch benutzen kann, um das Ganze noch ein bisschen zu füllen, zu schmücken. Aber was sind eure spontanen Gedanken, wenn ich sage, irgendwas läuft nicht richtig?
Das hast du gut ausgedrückt. Also erstmal, es läuft vieles richtig, vielleicht fangen wir mal so an, weil Blöcke werden gefunden, wobei gerade der letzte, 65 Minuten her? Ah ne, jetzt kann man rein, okay. Das heißt, es läuft, ja. Also das Mining funktioniert, so wie es implementiert wurde. Und ich glaube, was für viele Leute, vor allem auch im deutschsprachigen Bitcoin-Space, für die ist Mining noch etwas sehr, sehr Theoretisches, ja, weil sie Mining nicht anfassen können, weil es hier quasi kaum Mining gibt in Europa, was anfassbar ist. Jetzt war ich vor 2 Wochen, war ich zusammen mit dem Loddy und mit den Jungs von Bitcoin Verstehen in den Token und haben mal die Mining-Anlage von uns gezeigt, ja. Cool. Und das war für die auch ein Aha-Erlebnis, ja, wie das wirklich ist, wie sich das wirklich anfühlt, wie krass diese Energie ist und dass man das da richtig spürt, die Hitze, die da rauskommt, die diese schwere Industrie, die da irgendwie dahinter steckt. Und im europäischen oder vor allem im deutschsprachigen Bitcoin-Raum ist es eher so, weiß ich nicht, wie so eine Feder, die so schwebt, das Mining, ja, das kann man so schön alles erklären. Und die Realität ist halt, die Realität bei Mining, das ist die Idee, ist halt sozusagen die Kopplung in die echte Welt, ja. Und das ist dieses Spannende daran, dass das, wo du Bitcoin quasi, obwohl es was komplett Digitales ist, irgendwie dann doch anfassen kannst und spüren kannst. Und das ist etwas, was eben ganz viele Leute, gerade vor allem in Europa, eben noch nicht kennen und noch nicht haben. Und deswegen auch viele Sachen nur theoretisch sehen und gar nicht so sehr aus der Praxis, wie es tatsächlich manchmal hinter den Kulissen, zugeht.
Wir hatten ja schon mal beide zusammen eine Runde gemacht auf YouTube. Ist schon länger her. Da gab's ja auch schon mal so ein paar Tendenzen, dass da irgendwas nicht ganz smooth läuft. Oder die Entwicklung muss man sich ein bisschen angucken. Nicht immer gleich mit dem Angstschild kommen, hier 51% Attacke. Einer ist riesengroß und macht jetzt alles platt. Aber da gab's ja auch schon so ein paar Bedenken, die man oder die du gerade deiner Seite auch schon mal so angesprochen hast. Clou, was ist so dein Take zu dem, wenn ich sag, irgendwie hat man so, wenn man sich ein bisschen tiefer mit Mining beschäftigt und mit der Pool-Thematik und Produktion von Chips, Produktion von Minern, Verkäufe, Energieentwicklung, was ist da so dein Take, wo du sagst, da müsste man mal drüber reden?
Hui, da muss ich, ich würde am liebsten natürlich sehr, sehr viel ausholen, aber ich schließe mich da eigentlich erstmal dem Timo ein bisschen an. Also natürlich muss man sagen, es läuft schon einiges richtig. Also grundlegend die Idee dessen, dass neue Blöcke gefunden werden, funktioniert ja. Also scheinbar scheint das Netzwerk noch immer fröhlich vor sich hin zu dödeln und einfach zu funktionieren. Das ist natürlich erstmal was Schönes und es funktioniert also. Aber natürlich haben wir auch so ein bisschen den Gegenpol da. Der Gegenpol zu der eigentlichen Industrie. Und das ist auch schon so dieses eins der größten Probleme wohl, was man sieht für den ein oder anderen Zuhörer, wenn man sich dann mal ein bisschen auf den Mempool umschaut. Da gibt's dann auch so schöne Funktionalitäten, dass man sich mal die prozentualen Anteile von einzelnen Pools anschauen kann. Oder wenn man auch mal selber kurz drüber nachdenkt, man ist jetzt vielleicht schon ein paar Wochen oder Monate oder Jahre im Bitcoin-Space und überlegt mal, was gibt's denn so für Hersteller? Und bei all diesen Themen wird man ganz schnell auf eine Antwort kommen. Irgendwie hat das jetzt nicht das Gefühl von Dezentralität. Irgendwas ist da komisch. Wir haben vielleicht so eine Handvoll an Herstellern, eine Handvoll an Pools, die über 60% der gesamten Netzwerk-Hashrate haben. Ob die jetzt zusammenarbeiten oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber das ist schon, da lässt er ein bisschen so die Ohren klingeln, sage ich mal. Und deswegen bin ich auch ganz froh, dass ich heute hier sein darf. Denn ich bin von Open Source Miners United, eine ganz kurz am Rande hier eine Initiative, die sich im Bitcoin-Mining wieder mehr auf den Open-Source-Bereich einstellen möchte und darüber mehr beibringen möchte, das wieder vorantreiben möchte, um weg von zentralen Punkten wie Herstellern, Pools oder auch anderen Bereichen im ganzen Mining-Space einfach das wieder auf die Tagesordnung zu bringen und von zentralen Punkten wegzukommen. Mhm. Was ich aber noch erwähnen wollte, wir hatten jetzt vorhin ganz kurz das in einem Nebensatz hier in den Raum geworfen, 51% Attacken. Also das ist immer so ein Ding, ich glaube, das wird häufig von irgendwelchen Leuten erwähnt, die auch Bitcoin nicht ganz verstanden haben, die dann sagen, das ist noch die Möglichkeit da. Also
mal. Ja, mir ist es in den Sinn gekommen, weil ich habe heute Nachmittag noch die Bitcoin im Bundestag Veranstaltung mir angesehen. Ökonomische und ökologische Chancen für Deutschland. Und da kam auch diese 51% Attacke mal wieder hervor.
Das ist so ein Angstszenario. Das wird häufig mal ein bisschen aufgeblüht und das heißt dann immer so, man muss aufpassen. Aber wenn man das mal in Zahlen fassen würde, also wir sprechen da über exorbitante Nummern, vor allem an Strom, die man braucht, um sowas aufrechtzuerhalten. Also mein Take dazu ganz kurz und knapp ist, wenn jetzt eine Entität in den Raum kommen möchte und das probieren möchte, unmöglich.
Ich würde an der Stelle vielleicht ganz kurz reingrätschen, weil da habe ich, glaube ich, ein bisschen eine andere Meinung dazu. Und erstmal alles, was du gesagt hast, würde ich erstmal so unterschreiben. Und du hast mir gesagt, wenn man da genau mal hinhorcht und genau hinschaut, dann merkt man in dem Mining-Bereich, wie das vielleicht doch alles ein bisschen zentraler ist und immer die gleichen Sachen sind. Und am Ende vom Tag, was man auch übrigens merkt, ist, dass ganz schön chinesisch ist alles. Ja? Also, also extrem chinesisch der Mining-Bereich, egal ob es die großen Miner der Welt sind oder die Pools oder.
Ich glaube, das ist eigentlich nur Foundry so bei den Größen, wo man sagen kann, USA, ansonsten sind genau. Die anderen China, China, China.
Genau, das ist alles China oder sage ich mal Hongkong, aber alles sozusagen in dem Bereich. Aber jetzt zu der 51%-Attacke. Ich glaube, dass für viele Leute so eine 51%-Attacke, ich glaube, die stellen sich das ein bisschen falsch vor. Die sagen, ja, da müsste man ja, keine Ahnung, 10 Millionen Miner kaufen und da müsste man so und so viel Strom bekommen und dann könnte man eine 51%-Attacke starten. Und das ist, denke ich mal, da sind wir uns alle einig, absolut unmöglich. Ja? Also das ist, du kannst das nicht nebenbei, kannst du einfach so viel Strom finden, durch Infrastruktur bauen, die ganzen Chips kaufen. Das ist absolut unmöglich. Ja? Also bin ich absolut dabei. Aber eine 51%-Attacke, wie sie eigentlich passieren würde, wäre ja auch etwas anderes. Und das kommt eigentlich ganz gut auch zu diesem Pool-Thema. Sie würde ja in der Regel, wenn man jetzt mal das nur theoretisch durchspielt, ja, würde eine 51%-Attacke nur von jemandem durchgeführt worden oder jemand will das durchführen, der Bitcoin schaden will. Ja? Also der will sicherlich nicht einen Double Spend machen und sich damit bereichern, sondern der will Bitcoin, das Vertrauen in Bitcoin schaden. Und da gibt es ja genug, Parteien oder Leute oder Entitäten auf der Welt, die prinzipiell mal jetzt kein großes Interesse an Bitcoin haben und dass Bitcoin groß wird. Und was man eben machen muss, um so eine Attacke zu machen, du musst ja eigentlich nur die Hashrate übernehmen. Das heißt, wenn du, es würde dir reichen, wenn du die zwei größten Pools übernimmst, die es aktuell gibt. Das heißt, du haust ein Gerichtsurteil rein in Foundry, du haust einen beim Antpool rein und es zwei Pools, die KYC machen. Also das heißt, die sind ja schon sozusagen, sagen schon, okay, wir beugen uns irgendwie ein bisschen im Staat. Und eins kann ich dir garantieren, wenn da ein Gerichtsurteil bei Foundry reinflattert, dann werden sie sich dem beugen, ja, und dann werden die Zugriff drauf geben. Und dann könnte eben so eine 51%-Attacke funktionieren, indem eben ein Pool übernommen wird. Weil du brauchst nichts
machen. Definitiv.
Ja, genau. Du brauchst einen Pool nur. Und so würde so eine 51%-Attacke ausschauen. Und darüber sollten wir reden. Wir sollten, glaube ich, gar nicht mehr darüber reden, lieber, dass irgendwer massiv Energie aufbringt oder so. Das wäre viel
heißt zu das, heißt das, die diese großen Pools, wenn sie, die sind ja nicht altruistisch, ne? So, das sind ja alles Firmen, die dahinter stecken, die wollen Knete machen, ne? Und ich glaube, da sind wir uns auch einig, das sind jetzt hier nicht Leute, die wollen einfach nur alles in Bitcoin lassen, die wollen Dollars haben, die wollen Dollars sehen und die wollen natürlich schon ihr Fiat Money auch noch so in der Form mit den ganzen Vorzügen produzieren haben. So. Tendenz wäre ja jetzt zu sagen, okay, wir sind Foundry, wir splitten unsere gekauften Kapazitäten in verschiedene Firmen, müssen wir das aufteilen in verschiedene Länder und so müssten wir dann agieren. Ist das ein denkbares Szenario? Ich glaube, das ist sehr, sehr schwer so, dass dieser Mindblow selber einsetzt bei einer Firma, die halt immer weiter expandiert und vor allen Dingen in dem Fall jetzt halt in den USA, ich meine, sehr stark in Texas vertreten. Ne?
Naja, grundlegend zu der Thematik ist es gar nicht mal so unwahrscheinlich, auch heutzutage. Ne? Für uns jetzt hier als Anwesende ist in diesem Bereich das sehr abstrakt sich auch vorzustellen, inwiefern agieren diese Unternehmen, inwiefern werden da Kapazitäten geteilt oder hin und her geschoben oder wo sitzen die überhaupt? Natürlich haben wir leider jetzt hier keine beweisbaren Dokumente, aber es ist natürlich schon sehr gut vorstellbar, dass man sagt, die haben schon so einen Split in verschiedenen Bereichen, in verschiedenen Ländern, verschiedenen Fazilitäten. Also so ganz unwahrscheinlich ist das natürlich nicht, dass da so eine Aufteilung schon stattfindet. Aber diese Problematik, diese Übernahme von Pools, die ist definitiv da und wie wir jetzt vorhin schon von Timo gehört haben, es würden zwei ausreichen und dann würde es ja auch gar nicht darum gehen, dass man Double Spending macht, wie Timo gesagt hat, sondern eher auch um Themen, die heutzutage schon stattfinden, wie dass man irgendwelche Transaktionen blockiert oder Transaktionen gar nicht zulässt.
Ja, oder halt das Template so für sich halt in Verwahrung nimmt und gewisse Transaktionen halt einfach mal weglässt, weil man halt die, so wie Marapool, glaube ich, war es, ne, da irgendwie ihre kleine Zensurstruktur aufbauen wollte.
Oder so wie bei Ocean Pool, die ja auch, die haben zwei verschiedene. Die haben einmal einen, der zensiert jegliche Ordinals und andere Sachen und einen, der zieht einfach alles durch.
Drei haben sie insgesamt.
Ja, den dritten, der kam jetzt neu dazu, stimmt.
Ja, was aber auch so ein bisschen die Frage ist, die ich mir auch stelle, vielleicht könnt ihr mir das auch beantworten, wie jetzt die Hashrate zum Beispiel der großen Pools, die wir halt so haben, auf wie viele Betreiber der richtigen Mining-Geräte, der Hardware, die dann halt irgendwo steht, auf wie viele verschiedene Instanzen das so ungefähr so zurückzuführen, zurückzurechnen ist. Also anders gesagt, worauf ich halt auch damit hinaus möchte, wie viel Prozent der Hashrate, die dann bei einer ja, Pool-Kontrolle von den größten zwei oder drei Mining-Pools, wie viel Prozent der Hashrate theoretisch auch schnell oder schneller auf einen anderen Pool oder auf ein anderes oder halt eben auf das V2-Protokoll, was wir, denke ich, auch noch ein bisschen besprechen werden, wechseln könnte. Also ich weiß nicht, da habe ich zum Beispiel, kann ich mir gar nicht gut vorstellen, vielleicht könnt ihr mir das beantworten, wie sich das so ja aufteilt.
Ich kann es dir beantworten, zumindest aus der Sicht von Foundry. Bei Foundry sind ganz viele oder die allermeisten börsengelisteten Unternehmen in USA mit drinnen, ja, weil die müssen eben für ihre Compliance, die sie haben und für die SEC und für die Aufsichts und was es nicht alles machen müssen die eben in einem Pool sein, der in den USA reguliert ist. Und ich habe mich dann auch mal länger unterhalten mit dem Chef von Bitfarms, das ist jetzt ein kanadisches Unternehmen, aber eben auch gelistet an der Börse. Und der hat gemeint, selbst wenn sie wollten, könnten sie jetzt nicht den Pool wechseln, weil sie haben Verträge. Ja? Also werden Verträge eingegangen und wir gehen übrigens auch, also wir als Mining-Firma, also als Firma gehen auch Verträge mit Pools ein, damit wir günstigere günstige Pool-Fees bekommen. Das heißt, wir haben Pool-Fees von 1% und weniger, während das, sag ich mal, der Autonormalverbraucher 2% halt oder 1,5 oder sowas. Und dementsprechend müssen wir uns aber verpflichten, uns aber auch einen gewissen Anteil zu geben. Das heißt, in dem Moment, wenn wir wechseln würden oder wenn eben bei Foundry Leute wechseln würden oder Riot oder Bitfarms und so, würden sie Vertragsbruch begehen. Also du bist schon mittlerweile so in so einer gewissen, sagen wir mal, in dem legalen, also darfst nicht ohne so weiteres einfach so ändern.
Einfach gesagt, aber theoretisch kannst du. Okay, ja klar, verstehe ich. Aber da zum Beispiel, ich weiß nicht, inwiefern du darüber halt reden kannst oder was du da sagen kannst, aber wie kann man sich solche Verträge vorstellen? Über was für Zeiträume werden solche Verträge gemacht? Also von bis wahrscheinlich, aber...
Am besten ist, wenn du das eigentlich mal ein bisschen kleiner anfängst. Es gibt einige Hosting-Anbieter. Ich will jetzt hier kein Bashing betreiben, deswegen nenne ich einfach nicht den Namen, aber es ist ein deutscher Anbieter, der hat ein Subunternehmen in Amerika und du kannst bei dem dir eine Maschine kaufen oder halt auch mehrere dementsprechend und das Ganze kannst du dann später skalieren, aber die Grundidee ist halt relativ simpel, du hast dann da Kunden, die nehmen einen Vertrag auf und sagen, alles klar, ich möchte gerne eine Maschine bei euch haben, ich möchte gerne Mining haben, dann kaufst du die Maschine und dann wird sie angeschlossen und in dem Vertrag irgendwo in der Klausel steht drin, du bist aber limitiert, dass du nur an diesem Pool angeschlossen wirst. Ja, und da gibt es viele Verträge, die dann sagen, okay, du hast gar keinen Zugriff auf deine eigene Maschine, du hast sie zwar gekauft, sie steht bei uns, sie wird aber von uns verwaltet, also von der verwaltenden Firma und dementsprechend wird sie auch nur an einem Pool angeschlossen. Und du kannst da nicht raus, bist dann da in Verträgen von 2 Jahren vielleicht oder länger oder an andere Vertragsklauseln gebunden. Aber das
heißt, man könnte so nicht mal Solo-Mining machen?
Nee, also ich zum Beispiel bei der Firma, bei der ich das mal ausprobiert habe, da ist es halt wirklich so, dass ich nur im Endpool drin sitze und es tut mir leid um diese Maschine. Und das ist richtig shame on me. Ich muss mich hier gleich selbst auspeitschen. Es ist peinlich, aber ich hätte die Vertragsdaten oder das Vertragspapier besser durchlesen sollen am Ende des Tages. Natürlich habe ich auch Maschinen, die auf anderen Pools arbeiten und auch viel Solo-Mining, aber das ist halt die Realität, was viele Anbieter halt auch machen. Und das ist von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich. Bei vielen kann man auch sagen, nee, wir machen das so, wie ihr wollt. Bei Mim hier vom Timo ist zum Beispiel so, wenn ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, hatte ich nämlich mal nachgefragt, man hat halt die Maschine und man hat dann halt Zugriff drauf. Man kann einstellen, was man will. Das gibt's bei vielen anderen Betreibern auch. Manche machen auch mehrere Konzepte, dass sie sagen, es gibt einen festen Vertrag, der ist ein bisschen günstiger, dann bist du limitiert. Und diese Firmen, die dann mit dir diesen Vertrag angehen, haben im Hintergrund wieder Verträge, zum Beispiel mit Antpool oder wo dann die sich daran binden, dass sie sagen, wir geben euch so und so viel Hashrate über diese Zeitdauer X.
Genau, und das, also genau, du hast richtig gesagt, bei uns kann man, also wenn Kunden bei uns können einstellen, was sie wollen, ja, die können von mir aus können die, das ist nicht nur meine Maschine, ja, das ist die Kundenmaschine, der kann von mir aus mit die deutsche E-Mark meinen, ja. Finde ich zwar nicht gut, aber es ist eine Maschine, ja, also kann machen, was er will damit. Aber das ist genau dieses Problem, was wir haben und auch die Illusion, dass also jede Firma, die substanziell Hashrate hat auf dieser Welt, und ich würde sagen, 80% der Hashrate, die wir weltweit haben, das ist nur eine Schätzung, kommt von Firmen. Und diese 80% haben Verträge mit Pools. Würde ich mich jetzt, glaube ich, nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil jeder nimmt die, die günstigeren Poolfees mit.
Also, was würdest du schätzen mit wie vielen verschiedenen Pools oder wie viele verschiedene Pools würden sich diese 80%, von denen du jetzt zum Beispiel sprichst, aufteilen?
Ja, da kommen wir jetzt in das nächste, das ist jetzt so ein spezielles Rabbit Hole, ja, das wir da haben. Und zwar geht es darum, wie viele Pools gibt es denn eigentlich und was ist überhaupt ein Pool? Ja, ein Pool, es gibt verschiedene Arten von Pools, nenne ich es jetzt mal. Es gibt einmal sogenannte Hashrate-Aggregatoren, die sammeln sozusagen, die agieren wie ein Pool. Da gehört zum Beispiel EMCD dazu, da gehört so etwas Ultimus gehört dazu. Und da gehört unter anderem neuerdings zumindest mal teilweise auch Brains dazu. Ja, das heißt, die sammeln Hashrate und geben die gesammelt weiter an einen großen Pool, an einen größeren. Meistens ist das dann zum Beispiel Antpool, oder eben, also bei Foundry machen das nicht. Also Antpool macht das, F2Pool macht das. Und somit hast du quasi diese Hashrate-Aggregatoren und dann hast du die Pools, die das Block-Template selber erstellen. Also die zum Beispiel sagen, welche Transaktionen kommen rein. Das war ja traditionell, waren das mal Miner. Dann wurden es Pools und jetzt hast du sozusagen sogar ein Pool, also mehrere Pools, die wieder bei einem Pool sind. Das ist,
also habe ich irgendwann so einen Megapool und ich denke eigentlich, ich supporte einen kleinen Pool, aber bin gar nicht bei einem kleinen Pool, sondern ich supporte eigentlich indirekt wieder einen großen Pool.
Genau. Das ist auch, wenn ich da kurz mit reingehen darf, das ist dann, um Timo dabei, bei dem, was er gesagt hat, ein bisschen zu unterstützen, das ist dann, man geht dann in so eine Thematik rein, die man dann auch Proxy-Pooling nennt. Ne? Also ja. Das ist im Prinzip das, was Timo gerade erklärt hat, ne? Dass du halt viele kleine hast, die, wo du denkst, du unterstützt sie, aber eigentlich schieben sie deine Hashrate einfach nur weiter.
Gibt es denn die Möglichkeit für, ich sag mal, die Kleinbetreiber, die denken, hör mal, ich gehöre eigentlich im kleinen Pool an, gibt es überhaupt eine Möglichkeit, dass die lokalisieren, wo geht meine Hashpower hin? Und man kann es ja in so eine Art, ja, Missbrauch nicht, aber ist ja schon so ein bisschen nebulös aufgebaut, das Ganze. Und gibt es da eine Möglichkeit für die Leute,
also herauszufinden? Das Problem dabei, das größte Problem dabei ist, du musst dir das so vorstellen. Du hast jetzt deinen Kumpel vor dir stehen, der sagt, alles klar, ich nehme deine Hashrate entgegen. Du gibst ihm die immer rüber. Aber da hört eigentlich deine Sicht auch schon auf, weil du hast ja nur mit ihm Kontakt. Was er jetzt im Hintergrund macht, wenn er die Tür schließt, ne, und sein Haus reingeht und dann, keine Ahnung, an C, D, X, Y, an irgendjemanden das weitergibt, das kannst du so jetzt von dir zu Hause, wenn du deine Maschine anmachst, nicht überprüfen. Und für die das jetzt hier mal ein bisschen auf einer anderen Ebene gerne verfolgen möchten, kann man gerne sich mal den X-Account Mononaut anschauen. Das ist jemand, der so ein bisschen, ja, immer, ich sag mal, die Überprüfung auf der Blockchain macht. Wo gehen welche Transaktionen hin? Welche Custodians werden verwendet? Der zeigt immer ganz gut auf, welche Pools zum Beispiel so ein Accelerating zusammen machen. Also das, worüber wir gerade schon gesprochen haben, ne? Dieses Hin- und Herschieben von Hashrate. Und natürlich der größte Betreiber dabei ist halt leider Antpool. Dann hast du auch, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, Ultimus, Binance Pools und so weiter und so fort. Die schieben also alle untereinander Hashrate hin und her. Das konnte man aber so nicht wirklich nachweisen, weil du kannst den Traffic nicht verfolgen. Was du aber verfolgen kannst, sind Transaktionen. Vor allem auch, wie Transaktionen gebaut werden. Und ein spannendes Thema dabei ist, dass zum Beispiel, was ihm auch aufgefallen ist, diesem Ex-User, der das gepostet hat, dass zum Beispiel all diese Pools, die er mit aufgelistet hat, alle ein und dieselbe Transaktion mit akzelerieren, also die mit durchschieben, obwohl sie eigentlich von den Transaktionskosten gar nicht aufgeführt werden dürfte, aber immer denselben Input hat, immer dieselben Fees hat und trotzdem wird sie bei all denen mitgenommen. Und im Hintergrund wird das dann wiederum verwaltet von ein und demselben Custodian, was man dann nach viel weiterem Nachschauen, Durchführen, überprüfen kann. Aber bevor ich da jetzt zu tief reingehe und das zu technisch wird, also grundlegend, du als Individuum kannst das nicht überprüfen. Du kannst nur drauf hoffen. Und das ist eins der größten Probleme und das ist auch eins der größten Probleme, welches wir haben, wenn wir dann später über Stratum V2 reden, dass du diese Semantik, die wir eigentlich gerne nutzen möchten, don't trust, verify, gar nicht anwenden kannst. Nicht in diesem Sinne.
Genau. Ich möchte da auch nochmal etwas, also man kann es in einer gewissen Art und Weise, kann man es nachvollziehen. Also man kann es testen. Und zwar gibt es ja die sogenannten Out-of-Band-Transaction. Das heißt, ich mache eine Transaktion, die hat zu wenig Satz pro V-Byte und wird niemals aufgenommen werden in den nächsten Block. Und dann gibt es Services, zu denen du kannst hingehen und sagen, hey, ich zahle dir $50 PayPal und du nimmst meine Transaktion jetzt doch auf. Ja, und du kannst im Pool denen das machen. Und jetzt hast du eben dieses Indiz, dass wenn du zum Endpool gehst und beim Endpool diesen Service nutzt, ja, das kannst du einfach mal die ganze Zeit machen. Und dann guckst du mal, in welchen ganzen Pools dann diese $50, die du bezahlt hast in PayPal, wo die überall landen. Ja, die landen Ultimus, EMCD, Brains, die landen bei so vielen verschiedenen Pools in den Transaktionen drin. Das heißt, die Endpool schreibt, also gibt sozusagen, ist am Ende vom Tag bei ganz, ganz vielen Pools der eigentliche Pool, ja. Und es ist nicht mehr der vorne draufsteht.
Das impliziert ja auch, wenn ich die Annahme richtig verfolge, dass ich eine zur Verfügung gestellte Hash-Leistung zwar nicht da sehe bei dem Pool, den ich dachte, den ich supporte, sondern es würde ja auch implizieren, dass ich einen anderen Coin meine, als ich eventuell meinen will, und zwar nicht Bitcoin, sondern ich stelle irgendwelchen Leuten eine Hashrate zur Verfügung, die einen anderen Coin meinen. Also je nach SHA ist das natürlich ein bisschen limitiert, aber wenn ich gar nicht genau weiß, was ich vielleicht irgendwo in einem Cloud-Mining-Produkt da wirklich kaufe, dann wird's ja noch untransparenter, oder?
Es ist unfassbar untransparent, aber vielleicht, damit die Leute auch verstehen, wo das überhaupt herkommt. Ich würde gerne nochmal am Anfang anfangen, wie das überhaupt passiert ist. Ja, ich habe mich vor kurzem Ende März in Houston auf der Empower Bitcoin, das ist eine Bitcoin-Konferenz, wo es nur um Energie geht und um Mining, mit einem der Gründer von Brains unterhalten. Ja, und der hat gesagt, das Schlimmste, was im Bitcoin-Mining passieren konnte, ist FPPS. FPPS ist eine Auszahlungsmethode. Und diese Methode funktioniert folgendermaßen, dass du als Miner deine Hashrate zur Verfügung stellst, aber nicht mehr bezahlt wirst, wenn ein Block gefunden wird, sondern du wirst garantiert bezahlt. Egal, ob der Pool einen Block findet oder nicht. Ja? Das heißt, du wirst als Miner, egal in welchem Pool du heutzutage hingehst, wie du jetzt bei mempool.space siehst, nicht mehr auf Blockbasis bezahlt, sondern nur noch auf Hashrate. Wir sagen, okay, du hast 100 Terahash, das würde theoretisch, wenn wir die Transaction Fees der letzten Blöcke nehmen und die Block Subsidy, würdest du theoretisch so und so viel bekommen, und so viel bekommst du auch. Egal, ob ein Pool einen Block findet oder nicht. So, jetzt hast du natürlich ein Riesenproblem an der Stelle, weil die Miner finden das natürlich super geil. Für die ist das super. Die können ihre Cashflow berechnen, die haben jeden Tag Auszahlungen und die wissen jeden Tag, was sie bekommen, quasi, ja, und können richtig gut kalkulieren. Und jetzt und das ist natürlich super attraktiv. Also wollen alle zu solchen Pools gehen. Es hat aber ein kleiner Pool, wie zum Beispiel Brains, ein Problem. Und zwar, was passiert denn, wenn sie jeden Tag die Leute auszahlen, aber in eine Phase mit schlechtem Glück laufen, keinen Block finden und dann kommt ein Difficulty Increase von 10%. Die haben ja schon sozusagen für das Difficulty von davor für weniger als 10% schon ausbezahlt. Das heißt, die können ihren Verlust nie wieder reinholen. Verstehst du? Und das ist das Problem, was passiert ist. Und jetzt kommt hier an dieser Stelle kommt Endpool rein und bankrollt alle. Ja? Und sagt, okay, ihr gebt mir die Hashrate und wir zahlen euch garantiert. Und somit können diese kleinen Pools sie nennen das Hedgen. Ja? Sie hedgen damit sozusagen ihre Hashrate und ihr Risiko und verkaufen eben sozusagen einen Teil dieser Hashrate, die sie sammeln, an Endpool und teilweise halt relativ viel. Und du kannst es selber eben gut testen, indem du deine Transactions mit wenig Transaction Fees angibst, dass sie irgendwo im Mempool vergammeln und beim Endpool dafür bezahlen mit echten Dollars, dass sie aufgenommen werden und du wirst dich wundern, bei wie vielen Pools, wenn ein Block gefunden wird, diese Transaktion auf einmal drin ist.
Das ist mega. Und darauf auch noch ein bisschen, ich wollte da nur schnell noch dran anhauen. Ja, also für jeden, der sich das vielleicht auch gerne mal selber anschauen möchte, ne, einfach auf eine Transaktion signieren, die jetzt vielleicht aufgenommen wird oder nicht. Aber wenn man diese Transaktion dann im Mempool aufruft, dann hat man auf mempool.space auch die Möglichkeit, da diese Akzelerierung durchzuführen. Mir fällt gerade nicht das ist das deutsche Wort, weiß ich gerade nicht. Also diese zu beschleunigen, ne, dass sie aufgenommen wird. Und das ist das, worüber der Timo halt die ganze Zeit gesprochen hat, dass man wirklich sagt, so man kann die Transaktion einfach durchschieben und sie wird dann einfach bei mehreren Pools auftauchen. Also man muss sich das vorstellen, wie einfach einen großen Mittelsmann, der da steht und sagt, alles klar, ich nehme dein Geld entgegen. Und weil er alleine vielleicht nicht genügend Hashrate hat, hat er viele Leute mit im Boot und gibt denen allen einen Anteil dran, damit diese Transaktion definitiv mit in den nächsten oder übernächsten Block reinkommt.
Ja, das ist ja dieser eine so quasi Gigapool, von dem Lassi Miranda da am Anfang einmal gesprochen hat, was natürlich, wie eben schon von Timo ausgeführt wurde, halt ja zu sehr, sehr vielen Problemen halt führen kann, beziehungsweise zu Zentralisierung. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch irgendwo verständlich, was für Möglichkeiten damit kommen. Also diese Möglichkeit, ja, seine Transaktionen im Mempool noch zu beschleunigen und nachzuschießen. Manche wollen das Ganze natürlich haben und dass die Miner, die mit der FPPS-Auszahlungsmethode einfach auch viel besser kalkulieren können und das für neue Leute, die in den ganzen Mining-Space reinkommen und die das Ganze irgendwie vielleicht auch in Kombination mit erneuerbaren Energien nutzen wollen, um so damit besser kalkulieren zu können, die wollen das natürlich haben, ne, wie Timo auch schon gesagt hat. Aber deswegen finde ich es umso interessanter, weil ich diese Aspekte nämlich schon kannte, jetzt dann halt mal ja, dann zu hören, was sind denn aber die ganzen Probleme, Schattenseiten, die jetzt halt da mit dazukommen.
Das, was halt an der Bezahlmethode FPPS oder der ursprünglichen PPS-Bezahlmethode halt eigentlich auch am schlimmsten ist, aus meiner Sicht ist, du hast dieses vorgegebene Ausbezahlschema und dir wird garantiert ein Betrag ausgegeben. Was das aber halt auch impliziert, und das hat man auch schon in der Vergangenheit bei einigen Blöcken gesehen, wo zum Beispiel eine sehr, sehr hohe Transaktionsgebühr mit nötig war, um aufgenommen zu werden oder aus welchen Gründen auch immer irgendwie die Transaktionsgebühren in die Höhe geschossen sind, dass dann halt die Pools auch sagen können, alles klar, du hast hier deinen garantierten Auszahlungssatz, du kriegst nicht weniger, aber auch nicht mehr. Es ist so ein Spiel dazwischen. Ne? Möchte man garantiert eingehen oder probiert man doch sein eigenes Glück und hat dann das Risiko, nie ausbezahlt zu werden und dann halt einmal groß, oder wenn man genügend Hashrate hat, wird man mal mehr, mal weniger ausbezahlt, je nachdem, wie die Fees sind. Es ist eine schwierige Thematik, die viel Raum zum Nachdenken übrig lässt und halt auch ja sehr viel Überlegungen bedarf, sage ich.
Also geben sich viele damit zufrieden, einfach den Mittelweg gewählt zu haben?
Es ist die einfachste Methode. Na, also PPS war eine der ja am schnellsten wachsendsten Ausbezahlungsmethoden im Bitcoin-Mining-Segment, weil du halt wirklich, na, wie der Name sagt, PPS steht für Pay Per Share. Müsste gerade mal nachgucken, wofür das SF steht. Ich glaube, das war für irgendwas...
Full Paper Share.
Ja, genau, Full Paper Share war das. Genau, das ist aber nur nochmal ein on top. Dann gibt's auch noch eine Plus-Methode und. Also Paper Share war halt wirklich so diese Methode, die am schnellsten gewachsen ist, einfach weil es für den Otto-Normalverbraucher dieser Incentivize ist, alles klar. Es ist mir bums egal, wenn man das so ausdrücken darf, was passiert. Ich krieg so oder so Betrag X. Und das ist halt einfach so lukrativ, dass viele sagen, die dann vielleicht ein einziges Gerät bei sich zu Hause stehen haben, ja, ist doch cool. Ich kann also davon ausgehen, dass ich jeden Tag, jetzt wenn man das mal in Fiat umrechnet, will 7, 8 oder 12 Euro ja bekomme und ich muss mich nicht drum kümmern. Es funktioniert einfach. Und das hatte natürlich zur Folge, dass viele Leute das schön finden und dementsprechend mit auf den Zug aufspringen. Und der meiste, der sich jetzt so ein Gerät kauft und das anschließt, der denkt ja nicht drüber nach, ohne dass ich jemanden hier auf den Fuß treten will, aber der denkt nicht drüber nach, was bedeutet das eigentlich im Hintergrund?
Doch, ich glaube schon, aber ich glaube, viele blenden das momentan auch sehr gerne aus, das Thema, oder? Also man denkt sich halt so, ey, ich bin jetzt hier der kleine Pleb mit meinem S19-Miner, was kann ich schon bewegen, wenn aber halt alle so denken und sich sagen, ich schließe mir natürlich den größten Pool an, weil ich will ja auch am meisten Kohle generieren. Ich glaube, das wird schon gerne so ein bisschen ausgeblendet für sich, oder?
Tue ich da den Leuten Unrecht? Weil egal, welchem Pool du dich anschließt, bei FPPS kriegst du ja bei jedem Pool eigentlich das Gleiche. Ja, es gibt keinen Unterschied mehr.
Ja, arbeiten denn alle danach?
Die ganz Großen schon. Ocean arbeitet nicht danach. Ocean macht es so, wie Bitcoin Mining eigentlich sein soll. Also, dass man nur ausbezahlt wird, wenn ein Block gefunden wird.
Was ja eigentlich
und, ja, alle
richtig wäre.
Ja, genau.
Aber so, ich kriege ja auch nur Geld, wenn ich arbeiten gehe.
Ja, ich denke mir nämlich auch, also es geht halt, dieser Mining-Charakter geht halt verloren. Also ich weiß es nicht, Brains hat jetzt neulich auch umgestellt auf FPPS und wenn ich mit meinem S9, der mir dann die Wäsche trocknet, da im normalen Brainspool gehangen habe und ich dann mal ab und zu verfolgt habe, okay, der Miner lief jetzt halt ein paar Stunden, da habe ich halt auch mal aufs Handy geschaut, okay, hoffentlich hat jetzt Brains in der Zeit auch einen Block gefunden und wenn nicht, dann war halt so schade. Aber das gehört halt irgendwo auch,
ja, so ein bisschen
dazu als meiner. Genau, die Wäsche ist sowieso trocken. Aber das gehört halt dazu, mit dazu als meiner. Und vor allem so Ja, ich mit meinem Solo-Mining-Herz, sag ich mal, das ist halt nämlich genau das, was das Mining halt ausmacht. Und dieses FPPS macht das halt im Endeffekt komplett kaputt.
Aber das wird halt ja nicht rückgängig gemacht.
Oder? Rückgängig gemacht, insofern wahrscheinlich erstmal nicht, weil die Nachfrage dafür im Gesamten, denke ich mal, auf jeden Fall da ist. Ja. Aber deswegen, ja, vielleicht auch mit der Folge, alle, die irgendwie vielleicht noch so am Meinen sind, dass sich dem einfach bewusst sein, ja.
Also die einzige Möglichkeit, dass man das vielleicht umkehren könnte, wäre, wenn, also FPPS hat halt natürlich diesen Nachteil, den man auch nicht vergessen darf, der Pool muss immer ausbezahlen, komme was wolle. Na, natürlich, klar, wenn man eine enorme Anzahl an Hashrate hat, ist das kein Thema, weil man im Durchschnitt genügend verdient und genügend Blöcke findet. Aber würde es jetzt zum Beispiel, nur als theoretischen Gedankenexperiment hier mal, würde man jetzt sagen, man hätte einen neuen riesigen Pool, der nicht nach diesem Schema geht, vielleicht nach PPLNS oder auch einen riesen Solo-Pool, wo auf einmal, keine Ahnung, 20-30% der Hashrate drauf sind, dann hätten diese großen Pools, die jetzt FPPS machen, hätten ein Problem, weil die mit Sicherheit nicht mehr an ihren Durchschnitt kommen und weniger Blöcke finden und trotzdem ausbezahlen müssen. Und irgendwann könnte das natürlich dann sich rückstauen und dann wären keine Funds mehr da, als Beispiel. Also es gab auch in der Vergangenheit einige Pools, die ja von heute auf morgen einmal geschlossen wurden, weil Bitcoin war alle, ne? Man konnte nicht mehr ausbezahlen. Das gab es auch schon.
Ja, und deswegen gehen aber auch gerade die ganzen Pools aktuell im Endpool auf. Ja? Genau aus diesem Grund. Weil du kannst mit FPPS auf lange Sicht eigentlich als mittlerer oder kleiner Pool kannst du nicht gewinnen. Es geht gar nicht, weil die Difficulty geht rauf. Und wenn du in einem Difficulty Adjustment nicht genug Blöcke findest, du kannst das nie wieder zurückzahlen. Dieses Geld ist weg. Das musst du dir überlegen. Du zahlst, wenn es 10% schwieriger, du hast jetzt alles schon ausbezahlt. Ja? Alles hast du schon ausbezahlt die letzten 2 Wochen und jetzt ist es 10% schwieriger und du hast den Block noch immer nicht gefunden. Also verdienst du auch jetzt mal in der Milchmädchenrechnung 10% weniger. Hast aber alles schon bezahlt. Das heißt, es ist zum Scheitern verurteilt. Und deswegen gehen sie alle zum Endpool und der große Bruder zahlt die alle, ja, und rettet die alle. Wie zum Beispiel Brainspool. Das ist schon eine interessante Entwicklung. Und vor allem diese Entwicklung geht immer mehr dahin, weil selbst, du musst mal vorstellen, also ich sag mal, die ganzen Plebs, die meinen, das ist nicht das Problem, ja, weil die verstehen das. Die gehen zum Solo-Mining, die gehen vielleicht auch mal zum Ocean Pool und gehen zu verschiedenen Pools, wo sich Gedanken drüber machen, was für die auch ein Hobby ist. Aber jetzt schau dir unsere Firma an. Wir könnten Solo minen und wir würden einige Blöcke finden im Monat, ja? Mhm. Aber das ist für uns viel zu großes Risiko, weil wenn wir keinen Block finden, wir haben am Ende vom Monat Hunderttausende von Euros an Stromkosten, die wir zahlen müssen, jeden Monat. Ja. Also gehen wir auch hin und sagen, okay, natürlich nehmen wir jeden Tag das sichere Bitcoin auf die Hand, ja?
Und, aber damit ist ja eine Zentralisierung der Weg geebnet, ne?
Ja, die passiert ja jetzt gerade schon. Die wird ja immer mehr und mehr. Endpool verschleiert das ja ein bisschen. Das muss man auch ganz klar sagen. Endpool verschleiert das, indem sie über diese Hashrate-Aggregatoren arbeitet. Aber es ist so. Und es ist schwer, da rauszufinden. Also ich tue mir schwer, eine gute Lösung zu finden, weil eben diese Pools auch so mächtig sind und dann eben richtig stark gegen vorgehen. Also OneClue, du hast es ja auch gerade schon gesagt, Ocean Pool zensiert die Transaktionen, hast direkt mal gedroppt, zensiert nur die Transaktionen, wenn der Miner sagt, ich möchte nicht, dass das in meinem Block drin vorkommt, oder? Aber wenn sie wollen, können sie mit Ocean, also bei Ocean kannst du aussuchen, was du machst. Ja? Da kannst du dir überlegen, wie du es machen möchtest. Ob du Ordinals minen möchtest oder ob du keine Ordinals minen möchtest. Und dort kannst du als Miner wirklich sagen, was deine Geräte machen. Und als Miner weißt du vor allem, das ist das ganz Interessante bei Ocean, vorher schon, auf welchem Block du, oder wie das Block-Template aussieht. Das siehst du bei keinem anderen Pool. Da weißt du es erst, wenn der Block gefunden wird. Ja? Erst dann weißt du, was du eigentlich gelöst hast und was du gemacht hast. Bei Ocean weißt du zumindest vorher. Da kannst du vorher sagen, habe ich keinen Bock drauf, gehe ich woanders hin.
Aber ich habe mich vor ein paar Monaten mit Stratum V2 beschäftigt und ich dachte zu dem Zeitpunkt, ey, da sind so viele geile neuen Themen drin und du kannst halt auch Proxy-Mining machen und du kannst halt swappen und Job-Negotiator ist da drin und Fallback-Methoden und hast du nicht gesehen, klang für mich erstmal so nach dem richtigen Ticket. Aber jetzt habe ich so langsam irgendwie die Vermutung, das Ganze wird ja noch intransparenter, wenn wir V2 benutzen. Deswegen ist jetzt mal meine Frage, was spricht dafür, was spricht dagegen Und Brains, habe ich immer gedacht, wäre jetzt natürlich jemand, der genau das, was er jetzt tut, eigentlich nicht macht. Aber schließt sich ja so einem zentralistischen Gedanken an irgendwie, ne? Einfach nur, um die Sicherheit zu haben, dass man auszahlen kann. Also, ja, ist jetzt ein bisschen für mich in der Schwebe mit Stratum V2. Was sagt ihr?
Ja, Stratum V2 ist, glaube ich, hat einige Funktionen drin, wie du schon gesagt hast, die da implementiert werden und vielleicht für viele Zuhörer, die es vielleicht nicht kennen. Stratum, du kannst mich korrigieren, wenn ich es nicht genau richtig formuliere, ist quasi sozusagen die Art und Weise oder ein Protokoll, wie die Mining Pools mit den Minern kommunizieren, ja, weltweit und ihre Jobs rüberschicken. Ja. Genau. Und das ist die V1-Variante, die ist schon relativ alt, die viel eingesetzt wird. Und es gibt eben die V2. Und in V2 wäre eine Sache drin, die das ganze Dilemma auflösen würde. Und zwar nennt sich das Get-Block-Template. Das heißt, du würdest als Mining-Firma deine eigene Node laufen lassen und könntest sozusagen selber, also ich könnte mit meinen 1000 Minern sagen, wir meinen jetzt diese Blöcke. Ja? Und wenn du zu mir kommst und sagst, hey Timo, ich möchte, dass du meine Transaktion damit aufnimmst, hier sind 100 Euro Cash, dann sage ich, okay, danke für die 100 Euro. Meine ganzen Miner nehmen deine Transaktion mit auf, die irgendwo im Mempool drin hängt. Ja? Und hätte wieder diese Möglichkeit, das selber zu machen und ein echter Miner zu sein quasi. Ein echter Miner, der selber entscheidet, was die Geräte machen. Und diese Funktion ist da, die ist jetzt noch nicht perfekt ausgereicht, aber sie ist noch von keinem Pool also dieses Get-Block-Template kein Pull-up-System.
Obwohl es ja eine Zensurresistenz erhöhen würde auch, ne?
Genau. Aber wieso sollten sie das auch wollen? Die haben ja gar keinen finanziellen Incentive, das zu machen. Erstmal gibt es keine Alternative. Das heißt, die Miner müssen zu den ganzen Pools gehen, also können gar nicht was anderes aussuchen. Und sie würden sich damit ja die Macht nehmen, diese Accelerate, also Out-of-Band-Transactions zu machen. Also Marathon hat die Slipstream, glaube ich, heißt das, gelauncht. Das heißt, du kannst dort non-standard transactions in den Block aufnehmen, das könntest du ja dann nicht. Das heißt, die Mining Pools würden sich ultra viel Macht berauben. Und das wollen die nicht. Die wollen natürlich nicht, dass du jetzt zu mir kommst und 100 Euro mir gibst, mir Timo, und mir gibst du Mining, damit deine Transaktion beschleunigt wird, sondern die wollen die 100 Euro haben. Ja, also warum sollten sie uns diese Möglichkeit geben? Auch wenn es dann immer bei Stratum V2 schon drinsteht und dann schön an die Werbetafel geschrieben wird, Qualität und so, machen tun sie es nicht. Also es gibt keinen Pool, der das aktuell implementiert hat. Ich weiß nicht, ob du da was anderes weißt, aber ich weiß, es gibt Ocean will es machen, aber auf eine andere Art, ohne Stratum V2 und Demand Pool, glaube ich, war es. Die wollen es auch implementieren.
Der größte Treiber für Stratum V2 ist Brains und da würde ich auch gleich mal drauf zukommen. Aber erstmal, also grundlegend hast du natürlich schon richtig erklärt, ne? Stratum ist so diese Kommunikationsebene, auf der dann Miner sich mit dem Pool unterhalten. Und wir befinden uns hier im Bitcoin-Netzwerk, welches halt eigentlich ein offener Ledger ist. Also es ist alles öffentlich einsehbar. Im Prinzip sollte es ja nicht von Bedeutung sein, ob jetzt mein Traffic, den ich habe, also meine Verbindung zu meinem Pool oder zu meiner Node oder wie auch immer, woher ich meine Templates bekomme, ob das jetzt zum Beispiel encrypted, also verschlüsselt ist oder halt nicht. Aber ein interessanter Punkt, um erstmal positiv zu starten, bevor ich dann ein bisschen in mein Bashing reingehe zu Stratum V2, ist, dass natürlich diese Encryption eine richtig gute Nummer ist, weil als bestes und auch akutstes Beispiel ist eigentlich Großbritannien. Die haben jetzt mittlerweile im gesamten Mobilfunk das Stratum Protokoll blockiert. Also wenn du jetzt per Handy irgendwie probierst in Großbritannien einen kleinen Miner anzuschließen oder so oder deine Farm per Mobilfunk zu betreiben, geht nicht, wird blockiert. Ne, ist in Großbritannien einfach weg. Die ganzen Provider da sagen, das erlauben wir nicht, wollen wir nicht. Mit einer Encryption hättest du natürlich den Vorteil, also wenn du den Traffic verschlüsselst, hast du den Vorteil, dass die nicht wissen, was genau da drin ist. Und dementsprechend würdest du natürlich diesen Incentivize schaffen für Leute, alles klar. Na, ihr könnt jetzt trotzdem wieder so frei, wie ihr sein wollt, mit irgendwie, keine Ahnung, einer Auflad-Bezahlkarte oder einer Auflad-Handykarte könnt ihr wieder meinen. Kein Thema, keiner kann euch das verbieten. Das ist so der größte und für mich auch einer der sehr wenigen Vorteile an Stratum V2.
Aber so einen IPsec-Tunnel kann man doch heute aufbauen. Also
ja, natürlich, aber man muss beim Bitcoin oder beim Bitcoin-Mining auch immer vom Einfachsten ausgehen. Ne? Der normale Otto-Normalverbraucher möchte sich nicht hinstellen, eine VPN aufsetzen, dafür am besten noch bezahlen, dann irgendwie noch rumhantieren, aufpassen, dass er nichts Falsches macht, vielleicht AGBs oder Policies von irgendeinem Internetprovider brechen und dadurch in Gefahr laufen, irgendwie eine Anzeige zu kassieren oder sonst was. Also nur als Gedankenexperiment. Mhm. Das ist also kritisch.
Nur nochmal so fürs Verständnis. Das heißt, jetzt im Stratum V1 ist alles, der ganze Traffic ist komplett Cleartext. Da ist nichts encrypted, sondern
genau, da ist alles. Genau, das ist einfach per JSON, also das ist ein Format. Na, das ist ein Dateiformat, da wird es einfach übertragen, da stehen dann die ganzen Metadaten drin und alles weitere. Es wird übertragen und das könnte theoretisch jeder Internetprovider mitlesen, aber könnten sie so oder so, wenn dein Traffic nicht verschlüsselt ist. Aber ja, wenn du das jetzt irgendwie einfach so überträgst, das ist HTTP, also unverschlüsselt und per JSON-Packaging. Also es ist einfach alles da ersichtlich, was übertragen wird. Da gab es dann auch mal, um kurz eine Side-Note hinzuzufügen, gab es mal die Überlegung oder auch ein Paper dazu, dass theoretisch ein ISP dieses Paket von einem gefundenen Block sich abschnappen kann, das selber übertragen kann, verändern könnte und damit dann selber sich den Block einheimsen könnte. Ein sehr, sehr unvorstellbares Szenario, aber in der Theorie, wenn man das durchspielen würde, vielleicht möglich, aber mit sehr hohem Aufwand verbunden.
Ich glaube sogar, dass man, auch wenn man JSON-RPC weglässt und weiter die binäre Codierung wählt, dann glaube ich, kannst du sogar noch deine Datenübertragung kleiner machen, also unüberflüssige Daten auch nochmal entfernen.
Ja klar, also in den ganzen Daten, die du überträgst, ist sehr, sehr viel Unnötiges mit dabei, was man nicht unbedingt braucht, aber es ist schon recht klein gehalten. So, und da würde natürlich Stratum V2 eigentlich recht gut sein, wenn man sagt, okay, man würde das Ganze verschlüsseln, man könnte das so übertragen, dass diese Pakete wirklich auch da ankommen, wo sie hin sollen, ohne dass was in der Mitte passieren kann. Das wäre natürlich schön. Hat aber gleichzeitig auch noch das Geschmäckle mit dabei, dass zum Beispiel so jemand wie Brains, und die sind nun mal leider der größte Vorantreiber von Stratum V2, die haben ein ganz interessantes Geschäftsmodell. Ne? Brains hat dann natürlich seinen eigenen Pool, aber die machen zum Beispiel auch so Control Boards, also Third-Party-Control Boards für Antminer und so. Und was haben die da drauf? Die haben da drauf Developer-Fees. Und für die, die das jetzt nicht wissen, was das ist was, das kommt aus alten Tagen, wo sich dann irgendein Programmierer hingesetzt hat gesagt, ich habe jetzt hier Programmcode geschrieben, damit man minen kann für CPU, GPU oder ASIC, wie auch immer. Und weil er daran nicht verdient, packt er eine Dev-Fee rein. Das bedeutet, ein bestimmter Prozentsatz der übertragenen Hashrate geht nicht dahin, wo du sie hinschicken willst, sondern an seine Adresse. Das ist eine sogenannte Dev-Fee, Developer-Fee. Und das hat natürlich zur Folge, wenn man jetzt Stratum V2 verwenden würde, dass man da landen würde, dass das überhaupt nicht mehr eliminierbar ist. Also wie blöd ist das eigentlich? Du kaufst dir von einem Hersteller ein Control Board, um deine Maschine zu kontrollieren, um sie besser zu machen, wie auch immer. Und du schenkst diesem jemand da deine Hashrate, einen bestimmten Prozentsatz. Und das kannst du mit Stratum V2 überhaupt nicht mehr eliminieren, weil das mit eingebettet ist. Da gibt es dann auch noch andere Funktionalitäten, die das Ganze noch mal schwieriger machen. Zum Beispiel ich will da gar nicht zu tief rein, nur noch so als letzter Punkt dazu, ein sehr widersprüchlicher Aspekt dabei ist, wenn du zum Beispiel probierst, den Traffic, der von deiner Maschine zu der Developer-Fee-Adresse, zum Beispiel von Brains, gehen würde. Wenn du probierst, das zu blockieren, fährt deine Maschine runter, arbeitet nicht mehr. Ist im Systemcode so mit drin. Das ist ganz interessant und macht es schwierig und lässt da kritische Fragen zu. Es ist natürlich immer ein Abwägen von was ist besser und was ist schlechter. Ne? Timo hatte vorhin noch erwähnt, es gibt so ein schönes Feature, dass man jetzt sein eigenes Block-Template da hat, also dass der Miner selber auswählen kann, welche Transaktionen nehme ich jetzt mit auf in den nächsten Block, ne? Was möchte ich validieren. Das hat aber auch noch ein Problem zur Folge, wenn sich dann jetzt da eine große Firma hinsetzt. Ne? Nehmen wir jetzt mal, keine Ahnung, Foundry oder so als Beispiel. Die bauen irgendwo eine neue Facility auf, die haben keinen Bock, sich da hinzusetzen und dann da, keine Ahnung, 3, 4, 5 Tage eine Node aufzusetzen. Vor allem, jetzt kommt der interessante Punkt, die Policies für diese Nodes zu schreiben, weil man hat ja mit diesen Block-Templates hat man halt die Möglichkeit, selber auszuwählen, was man will. Und wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ob man jetzt Transaktionen vielleicht verbietet oder zensiert oder wie auch immer. Und das hat alles mit Policies im Hintergrund zu tun. Das ist ein enormer Aufwand, das aufzusetzen. Und bei Stratum V2 bräuchtest du das. Ne? Du bräuchtest all diesen Kladderadatsch im Hintergrund. Und mit Stratum V1, klar, hast du natürlich den Nachteil, dass du dem vertrauen musst, was dein Pool dir gibt. Also es ist alles... Na, es gibt noch nicht die perfekte Lösung, sagen wir es mal so, meiner Ansicht nach.
Aber ist es nicht absurd? Du sagst das ja schon, aber das ist finde ich so absurd, dass du hast diese riesen Mining-Farmen und ich würde uns als eine mittlere Mining-Farm bezeichnen zum Beispiel. Ja, da wo Millionen investiert werden, wo quasi in der Woche, wenn du so willst, 50 Bitcoin produziert werden, in Anführungsstrichen produziert werden. Und die sind noch nicht mehr in der Lage, also und die sagen, ach, so eine Note aufzusetzen für 150 Euro, so, das ist jetzt nicht mehr drin, ne, nachdem wir 100 Millionen investiert haben. Also für mich ist das absolut, also keine Ahnung, also
es ist widersprüchlich, da muss ich dir zustimmen. Und ich vielleicht der ein oder andere Zuhörer denkt sich jetzt, hä, wieso ist doch kein Thema? Ich habe einen Raspberry Blitz bei mir zu Hause laufen oder eine Umbrel Note. Das kann man vielleicht machen, wenn man zwei Maschinen hat. Aber ich glaube, Timo, da kannst du auch ein Lied von singen. Wenn ihr selber eine Note betreiben wollt für, keine Ahnung, 50.000 Geräte, da reicht ein kleiner Minicomputer nicht aus und da reicht auch nicht einer aus. Da braucht man Fallbacks, da braucht man Policies, da braucht man Leute, die sich mit der Materie auskennen. Es wird kompliziert, aber ich gebe dir recht, dass sie dieses bisschen extra nicht ausgeben wollen, ist so absurd.
Ja, ich meine, ich möchte mich da nicht rausnehmen. Wir machen das natürlich auch nicht überall, ja. Also, weil, warum auch? Also, es ist ja Plug and Play. Also, Mining selber, wenn du einen Miner betreibst, das ist ja, also, das kann jeder Mensch auf dieser Welt, das ist noch einfacher, als eine Wallet aufzusetzen, ja? Und ein Seedphrase aufzuschreiben. Es ist noch einfacher, mit Mining anzufangen. Das ist wirklich, also, das ist wirklich gemacht für die Dümmsten der Dummen. Also, man muss ehrlich sagen,
Small and simple.
Ja,
hat ja seinen Grund.
Es ist wirklich so einfach, das ist unfassbar. Also und hat mit Bitcoin überhaupt nichts mehr zu tun. Und das ist aber auch ein Vorteil natürlich. Dadurch können natürlich auch Leute, die Bitcoins nicht nativ sind, da relativ schnell mitmachen. Ja, das sieht, sagen wir mal, irgendwelche Energieanbieter, die dann sagen, okay, machen wir doch auch so Grid Balancing, sichern dadurch das Netzwerk, ist ja cool, können natürlich auch super schnell reingehen, ja? Muss man auch sagen. Also hat auch seinen Vorteil, dass es so einfach ist. Aber
um nochmal meinen größten negativen Punkt an dem nochmal ein bisschen vielleicht zum Vordergrund zu rücken. Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie schön das ist, dass man selber auswählen kann, vielleicht was man mit aufnimmt. Das Interessante daran ist aber, der Pool, der dir gegenüber sitzt, ne, und der sagt, alles klar, ich mache jetzt Stratum V2, der hat trotzdem noch die Möglichkeit zu sagen, wait a second, du hast jetzt in deinem Block-Template, also in dem, was du berechnen willst, hast du mit aufgenommen, dass XYZ irgendwie jetzt eine Transaktion mehr betragen will? Nö. Lass ich nicht zu. Also der Pool kann immer noch Nein sagen. Du bist also aus diesem Universum, dieser zentralen Entität, nicht rausgekommen. Selbst mit Stratum V2 nicht. Du steckst noch immer drin und musst darauf hoffen, dass es angenommen wird.
Ja, aber du kannst trotzdem zu einem anderen Pool swappen.
Ja, wenn der auch Stratum V2 hat und wenn der auch solche Policies hat. Also klar. Das Problem, welches wir dabei eigentlich forcieren, ist halt dieses zentrale Thema, wo wir Pools und Operator haben, die unter Regularien stehen, dem entfernen wir uns nicht.
Also genau. Muss man Solo-Mining betreiben.
Eigentlich schon.
Optimum, ja.
Wir hatten übrigens im Peak, beim Halving hatten wir im Peak 2,6 Exahashes nur beim CK-Solo-Pool. Was schon einiges war.
Ach krass, echt?
Ja. Nice.
Das ist schon mal, das ist interessant
zu sehen. Da liegt die Hoffnung.
Absolut, also einfach in der Einstellung der Miner und dass das irgendwie vielleicht wirklich einfach über Kommunikation und drüber reden und so, wie wir das jetzt natürlich auch heute machen.
Das war jetzt so auch ein natürlich eine Intention des Ganzen. Ne? Ich meine, wir sind natürlich im Dachbereich einfach nur eine kleine Nummer. Ich glaube nicht, dass das jetzt hier irgendwas bewegt, großartig, aber einfach mal so den kleinen Samen setzen zum drüber nachdenken, ne? Und vielleicht ergibt sich weiteres Diskussionsmaterial und vielleicht irgendwelche Entwicklungen, die man halt brainstorming-mäßig halt hochtreiben kann. Aber Fazit ist ja doch irgendwie, ohne das Ganze in so einem Cliffhanger enden zu lassen, aktuell sieht man ja eher nur eine Zukunft, eine saubere Zukunft im Solo-Mining, weil alles andere tendiert ja extremst zu Zentralisierung und auch zu einer Zensierung, die ich jetzt so gerade...
Es gibt Lösungen. Es gibt Lösungen. Es gibt eine Firma, die eine Lösung vorschlägt und die eine Lösung machen möchte und entwickeln möchte und auch dahinter steht. Mhm. Und es ist eine extrem unbeliebte Lösung, weil da relativ schnell darüber geurteilt wurde. Man hat es ja vorhin auch schon gehört. Ich glaube, Juan Cruz ist auch nicht der größte Fan. Und zwar ist es auch schon cool, weil der möchte auch die Block Template Construction, das Solo Minen, nicht mit Start und V2 machen, sondern dass wirklich jeder machen kann, was er möchte. Und Solo Mining macht, aber mit dem Vorteil eines Pools. Das heißt, Solo Mining, man findet einen Block, es wird ein Block gefunden, es wird ausgeschüttet an Basis, wie viel du daran teilgenommen hast an diesem Block, sage ich jetzt mal, wie viel Hashrate du bereitgestellt hast, ist mal ganz vereinfacht gesagt. Und trotzdem kann der Miner, der den Block gefunden hat, selber entscheiden, was damit drin ist. Und zwar ohne Stratum V2 und so, dass eben auch der Pool das nicht ablehnen kann. Und das wäre, also die arbeiten daran, und das ist eine deutlich positivere Entwicklung als viele andere Sachen. Und deswegen ist es auch an der Zeit, dass man da mal irgendwie objektiv mal drüber redet. Und nur weil ein Pool es ermöglicht, wenn man möchte, heute schon zu sagen, ich möchte Ordinals zum Beispiel nicht meinen oder ich möchte Runes und was weiß ich nicht machen. Mhm. Diese Möglichkeit gibt, eine Option den Minern gibt, nur weil mir diese Option gegeben wird, die irgendwie als Zensurmenschen zu bezeichnen und als, was weiß ich, ist hart und wird halt unfassbar stark betrieben. Dieses Framing, dieses Kämpfen dagegen, ich weiß gar nicht genau, wo das so krass herkommt. Ich habe es ja vorhin auch, und du hast auch den Grund genommen, das Wort Zensur, obwohl die Einzigen sind, die überhaupt denen mal eine Möglichkeit geben, ja, mal irgendwie irgendwas auszusuchen.
Ja, da bin ich ganz bei dir, das verstehe ich auch nicht so. Also diese gesamte Thematik drum um die Zensur ist so ein hartes Thema. Das ist eigentlich wie ein bisschen die Politik in den USA. Entweder du bist auf der einen Seite oder der anderen. Es gibt keine andere Option, irgendwie. Verstehe ich nicht ganz, warum. Natürlich verstehe ich irgendwie von beiden Seiten so ein bisschen die Argumente. Die einen, die sagen, hey, Bitcoin wurde als Peer-to-Peer-Network geschaffen, welches jedem einfach das ermöglichen soll, zu übertragen, was er halt will. Und wenn er im Op-Return sein Geburtsdatum reinschreiben will, dann ist das halt so. Und andere sagen, nein, das ist Bullshit, das soll man da nicht, das ist Belastung der Blockchain. Ja, es ist schwierig. Irgendwie, man findet da auch keinen Konsensus, aber es ist definitiv ein guter Ansatz, den du da auch erwähnt hast, dass man sagt, man gibt den Leuten die Möglichkeit, dass sie selber auswählen können, was sie machen wollen. Na, und Ocean, um das hier nochmal zu betiteln, die verwenden das Payout-Scheme PPLNS, das heißt also Pay Per Last N Shares, um sich das vorzustellen.
Ist im Prinzip, aber die nutzen anderes, die nutzen ein System, das sich teiles.
Ach, ganz ja, gut. Ja, gut. genau. Aber es baut teilweise auf dem auf. Ja,
ist ähnlich wie genau.
Das ist auch einfacher, ein bisschen sich vorzustellen. Um sich das kurz mal vorzustellen, das ist halt, man kriegt keine Bezahlung, bis dann ein Block gefunden wurde. Und dann wird vom Pool aus rückwärts gerechnet, in dem Zeitraum N, also nennen wir jetzt mal, keine Ahnung, eine Woche. Wie viel Arbeit hast du dazu beigetragen? Und das ist dann dein Anteil, den du bekommst. Das ist der fairste Ansatz, der auch im GPU-Mining-Segment und im CPU-Segment sehr, sehr verbreitet ist und da auch häufig verwendet wird. Nur bei Bitcoin sieht man diesen Shift zu PPS und FPPS hin, was sehr, sehr negativ für den Incentivize ist und diese zentralen Pools einfach nur noch mehr stärkt.
Okay, eine Lösung haben wir.
Ja, und noch mehr Leute sollen meinen. Das wäre doch auch mal eine Sache, dass man nicht immer nur sagt, hey, ich meine nicht, weil das macht eh für mich keinen Sinn, sondern wenigstens so ein BitX sich holen oder meiner zu Hause hinstellen, eine Heizung von mir aus oder bei uns in meiner hinstellen.
Weil mit dem BitX kann man halt schon mal einfach für relativ kleines Geld einfach mal anfangen, ne?
Ja, und es ist auch ein vernünftiges
Mining. Und es ist jetzt nicht irgend so ein Ding, was du dir bei eBay holst, was du anschließt und nach 5 Minuten fängt das Ding an zu brennen.
Ja, vorausgesetzt, du holst dir das bei irgendjemanden oder bei einer Firma, ja. Und ja. Es gibt schon einige Leute, die das auf eBay verkaufen oder so, weil die es selber zusammenbasteln. Ja, aber also Solo Mining ist natürlich auch, Solo Mining war der Anfang von Bitcoin. Also früher hat man da gab es diesen Incentivize oder die Pool-Technik gab es einfach noch nicht. Die kam ja erst, ich glaube, das hat ein Dreivierteljahr gedauert und dann kam der allererste Bitcoin-Pool raus. Vorher musste jeder seine eigene Node betreiben, seine eigenen Templates machen und darauf dann minen. Vorher ging das nicht anders. Also ja.
Ich denke auch generell, wie wir es eben schon gesagt haben, ein Teil der Lösung ist halt eventuell auch wirklich, dass einfach dieses Home-Mining, Solo-Mining, was wahrscheinlich nie irgendwie den allergrößten Anteil an der gesamten Hashrate ausmachen wird, aber ich persönlich habe schon, so vom Gefühl her, wächst das halt auch schon stark. Klar, die Frage ist, wächst es schneller als das, ich sag mal, kommerzielle Mining, weil das Solo-Mining ja wirklich jetzt erstmal, oder das Home-Mining so nicht direkt, nicht so super kommerziell ist, aber da gibt's dann natürlich auch schon die Verbindungen. Ich habe jetzt im Bekanntenkreis auch das zum Beispiel eingerichtet mit großer PV-Anlage, einfach auf einem kleinen Bauernhof. Da gibt's halt auch die Möglichkeiten wirklich für einzelne Haushalte. Und wenn es dann wirklich nur ein Wäschetrockner ist oder was auch immer, also genau wie gerade gesagt wurde, ich kann auch nur jedem empfehlen, der gar nicht irgendwie was mit Mining gemacht hat und das hier hört, wenigstens irgendwie was zu machen. Und wer vielleicht Mining laufen lässt und das ja in einem Pool hat, man hat in der Regel bei den Minern immer noch die Option, seine Hashrate zum Teil aufzuteilen. Und wenn ich meine Wäsche trockne, geht auch nicht 100% der Hashrate ins Solo-Mining, aber man kann immer noch den gewünschten Anteil, und sei es dann nachher nur 10%, die man nimmt beim Wäschetrocknen, einfach für Solo-Mining nutzen. Das andere ist natürlich, und dieser Nervenkitzel dabei ist natürlich auch nochmal super, aber auch einfach aufgrund des Dezentralitätsgedanken.
Um darauf nochmal ein bisschen anzugreifen, das Schöne auch, klar, es ist vielleicht ein bisschen Eigenwerbung für unser Produkt, dem BDX, aber das Schöne an so einer kleinen Nummer ist, ne, man liegt da ja bei 15 Watt und ja, man kann drüber streiten, ob man damit jeweils einen Block findet oder nicht. Aber der größte Faktor, wenn man über Mining Farmen mal nachdenkt, ist, die brauchen immer eine Infrastruktur. Du brauchst eine große Lagerhalle, du brauchst riesige Stromgeneratoren oder Umwandler. Du hast immer diesen Infrastrukturpart und dann brauchst du auch irgendwelche Stromprovider, die das Ganze so mitmachen oder vielleicht ein eigenes Wasserkraftwerk. Das fällt bei diesem Thema, wenn man sagt, okay, ich für mich kann ja eh nichts ausrichten. Das würde da aber wegfallen. Ne? Man darf gar nicht so an die Thematik rangehen, sondern wenn man sagt so, als Beispiel, halb Deutschland würde sich so ein Ding ins Wohnzimmer stellen. Ja, die Infrastruktur ist da und die 15 Watt pro Haushalt mehr fallen mit Sicherheit nicht ins Gewicht. Die Hashrate, die da aber mehr entsteht, holla die Waldfee, das fällt ins Gewicht.
Und die Dezentralisierung, die ist ja ähnlich wie mit den Nodes. Die Nodes, es gibt halt einen gewissen Anteil, wo man sagen kann, ja, die sind von außen sichtbar, so viele wissen wir, dass es die gibt, aber mit den ganzen Nodes, die dann halt noch hinter Tor sind, niemand kann dir sagen, wie viele das genau sind. Und dadurch, dass die halt so verteilt sind. Wir hatten neulich, gestern Abend saßen wir bei in der Volkshochschule, hatten wir hier in Paderborn einen Kurs, da haben wir vierwöchigen Kurs mit Anfängern und da ging es dann natürlich auch schon in der ersten Sitzung kurz ums Thema Nodes und da hatten wir dann auch gesagt, und da ist mir das nochmal bewusst geworden, alleine hier in OWL, alleine hier im Umkreis kenne ich oder weiß ich, dass es um die mindestens 100 Leute gibt, die so ein Ding zu Hause stehen haben, und wenn das mit Mining, ich sag mal, in sich in eine ähnliche Richtung entwickelt wie mit den Nodes in Deutschland und das halt wirklich in mehreren Ländern passiert, dann ist es einfach nochmal so ein gewisses Security-Backup, sage ich mal, was halt immer da ist, egal was gegen die riesigen Miner halt oder gegen die riesigen Mining-Anbieter halt gemacht wird, irgendwann mal irgendwie in Zukunft.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde auch diese ganze BitX, also ich weiß nicht, ob das so viel bringt, aber das ist so eine persönliche Meinung, die Solo zu meinen, weil quasi damit verpufft ja der Effekt, weil dadurch 99,99999% der BitX niemals einen Block finden werden. Und ob das nicht irgendwie sinnvoller wäre, wenn man damit in Pools reingeht und damit auch tatsächlich dann irgendwie eine Stimme oder eine gewisse Macht hat, dann auch den Pool irgendwie zu sagen, ey, wir wollen, dass das vielleicht anders läuft oder so. Weil die meisten Mining-Geräte auf der Welt, die produziert werden, das darf man nicht vergessen, die werden produziert und die werden niemals das tun, was sie jemals, für was sie gebaut wurden, und zwar einen Block finden. Also das ist ja, ja, und dadurch verpufft so ein bisschen der Effekt der Hashrate, wenn eben dann keiner auch wirklich Blöcke findet.
Ja. Aber da muss es ja einen Pool geben, den du vertraust, der nicht dann einfach die Hashpower irgendwie anderweitig weitergibt, ne?
Naja, aktuell haben wir das im Kleinen vielleicht, im Großen eher weniger. Ich würde sagen, ich vertraue keinen Pool, obwohl sie mich immer bezahlt haben. Aber trotzdem kannst du mit denen sprechen. Ne? Das sind ja auch Menschen, wie du und ich. Und kannst mit denen verhandeln. Und die wollen deine Hashrate ja haben. Die wollen ja größer werden. Das heißt, auch wenn es jetzt schlecht ist, heißt das ja nicht, dass die Pools sich wandeln können. Und ich glaube, sie können sich wandeln, wenn ihre Miner sagen, wir wollen das anders haben. Problem ist, dass die Miner aktuell mit ihrer Hashrate nicht abstimmen können, weil es keine Alternative gibt. Das ist so ein bisschen das Dilemma. Deswegen, wenn die Leute auch hier zuhören, also man muss vielleicht nicht unbedingt sich mit Mining anfangen, aber vielleicht auch mal einen alternativen Pool entwickeln. Das wäre doch auch mal eine Sache, oder? Einfach das Problem komplett lösen. Ne? Und ich glaube, da gibt es viele fähige Leute, die das machen können. Und es gibt nicht so viele im Bitcoin-Space, die überhaupt sich so tief damit beschäftigen. Also wer in dieses Rabbit Hole geht, der kann, glaube ich, da viel bewegen und da ist auch richtig viel Potenzial, wirklich eine coole Firma, ein geiles Produkt auf die Beine zu stellen, um einen so ein großes Problem zu lösen.
Da vielleicht von mir die Frage an OneClue. Also es gibt ja den Public Pool, also Solo Mining Open Source Pool, wenn ich das richtig verstanden habe und richtig im Kopf habe. Ja. Gibt es irgendeine Art von Open Source nicht Solo Pool, also für normales Pool Mining, irgendeine Art von Open Source Variante, so ähnlich wie es dann das für Solo Mining auch gibt?
Also grundlegend, ne, wie du schon richtig sagst, gibt diesen Open Source Pool von uns aus der Community. Er löst natürlich nicht das Dilemma, und das hat Timo auch schon richtig gesagt. Also entweder hast du das Problem, dass du zu wenig Hashrate hast, oder du hast das Problem, dass du wieder beim zentralen Punkt sitzt und deinem Pool vertrauen musst. Das Optimalste da eigentlich wäre, und ich weiß nicht, warum man das nicht eigentlich so auch angeht, wäre ein Szenario zu wählen, wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei Monero, und Entschuldigung, dass ich hier einen Shitcoin erwähne, gibt es zum Beispiel den Peer-to-Peer-Pool. Das ist eigentlich, dass du dir zu Hause eine Pool-Software installierst, dahin meinst, zu dir nach Hause, also eigentlich dein eigener Pool bist, aber gleichzeitig nimmst du noch daran teil an allen anderen, die auch so eine Software bei sich zu Hause haben. Also es ist wie so ein dezentrales Netz, was du verteilst, wo alle miteinander verbunden sind, aber niemand muss dem anderen vertrauen. Und du vertraust eigentlich nur dir selbst und deiner eigenen Software bei dir zu Hause. Das wäre so, ich glaube, der Wunschgedanke oder das Optimum. Das wird aber so nicht umgesetzt. Ich glaube, es gab da mal vor Jahren einen Ansatz dazu, hat sich aber dann auch wieder im Winde verweht, weil es einfach zu große andere Pools schon damals gab. Das ist immer so ein zweischneidiges Problem. Und Public Pool, den wir haben, der ist natürlich schon gut. Und wir haben jetzt auch die Überlegung, ob wir einen PPN oder einen PPLNS-System damit einbauen. Aber ob das Problem löst. Optimal wäre es, wenn wirklich so in der Wunschwelt jeder bei sich zu Hause meint, jeder seinen eigenen Pool hat und dann wären wir alle happy. Aber das ist einfach nicht, das ist nicht machbar. Und
also wenn 21 Mining Pool.
Ja, ganz ehrlich, ist nicht schwer, ne? Also wenn du deinen eigenen Pool aufsetzen willst, theoretisch kannst du auf Umbrel oder was auch immer, ein paar andere Notsoftware bieten das mittlerweile auch schon an, deine eigene Pool-Software downloaden. Das ist kein Thema. Das ist mittlerweile echt simpel. Aber Timo hat das vorhin schon super erwähnt, es ist halt, bei vielen Leuten steckt dahinter einfach eine Rechnung und die kommt am Ende des Monats. Und wenn du dann nicht bestimmen kannst, ob du zahlen kannst oder nicht, sitzt du vor einem Problem. Und das löst oder erklärt oder beantwortet jetzt diese Frage nicht. Aber es gibt, glaube ich, so ein bisschen mit auf dem Weg, dass man darüber nachdenkt und vielleicht mal selber überlegt, wie man das Problem angehen kann. Weil aktuell haben wir keine passende Lösung. Es gibt viele tolle Ideen, aber entweder sind die dann im Winde verweht oder haben nie an Größe gewonnen, leider.
Das klingt ja schon fast nach einem Schlusswort.
Würde ich auch genauso unterschreiben. Das war, glaube ich, ein ganz, ganz guter Appell. Das heißt, wenn man schon in Deutschland vielleicht nicht groß meinen kann, dann vielleicht eine geile Pool-Software-Lösung, whatever, entwickeln, um das Problem zu lösen.
Und dann sieht man, wer mitmacht.
Ja, finde ich auf jeden Fall eine geile Idee, und ich hoffe, irgendjemand da draußen, der sich ein bisschen mit der Thematik auskennt, fühlt sich vielleicht gerade angesprochen und hat vielleicht den initialen Stoß gerade bekommen, um sowas ins Leben zu rufen. Das fängt ja natürlich erstmal klein an, aber wir haben auch auf Telegram, du bist ja dabei, 4+17, gibt's wunderbare Solo-Mining-Gruppen, wo sich die Leute austauschen, wo sich die Leute gegenseitig helfen, auch was eine PV-Anlage betrifft und irgendwelche kleinen, smarten Computer irgendwo im Hintergrund geschaltet damit. Und wenn es nur der kleine Überbedarf ist, mit Mining gefüllt wird, anstatt irgendein Netzbetreiber für 7 oder 8 Cent mit wertvollem Strom zu bezahlen oder darauf zu hoffen, dass er dich bezahlt, dann doch vielleicht lieber ins Mining reinstecken. Und vielleicht fängt man damit so einer kleinen BitX-Maschine an und holt sich dann irgendwann den besagten S19 und irgendwelche anderen Sachen. Ja, würde mich freuen. Also ich höre raus, Fazit, es läuft, es funktioniert, es gibt Probleme, die einfach dastehen, die kaum jemand anspricht. Und es gibt auch es gibt einige Lösungswege, die man vielleicht wählen kann in Zukunft oder die heute schon gewählt werden, aber einfach nur noch nicht so wirklich favorisiert von von vielen benutzt werden. Und ja, es wird hier kein finales tu dies, tu jenes, tu welches heute Abend geben. Aber ich denke mal, es war schon eine interessante einstündige Reise für viele, glaube ich, die noch nicht so wirklich sich mit der Problematik beschäftigt haben und vielleicht jetzt sich mal ein bisschen damit da reinlesen, damit beschäftigen. Wie hieß nochmal der Account? Mononaut, ne? Mononaut,
ja. Ja, genau, der ist auf X, Mononaut.
Ja, ich guck mal gerade drüber, der postet hier relativ viel zu dieser Thematik.
Bei ihm geht's viel. Ich weiß, er hat eigentlich schon das Schlusswort, aber nur als Endsatz vielleicht doch nochmal. Bei ihm geht's viel um Proxy-Pooling, um die Aggregation von Hashrate, das untereinander tauschen. Man kann es klar mit Transaktionen und der Transaktionsaggregierung oder auch Accelerating kann man das Ganze teilweise probieren zu überprüfen. Aber es lässt halt noch immer die Frage offen, wo landet meine Hashrate am Ende des Tages? Das ist so wirklich, wenn man das auf dem Netzwerklevel gucken möchte, nicht überprüfbar. Und wir stehen halt einfach vor dem Problem, was ich auch immer probiere, ein bisschen zu predigen. Don't trust, verify, hört nicht dabei auf, seine eigene Node zu betreiben. Und es hört nicht dabei auf, seine eigene Transaktion zu signieren, sondern bei dem, wie man denkt, wie man das Ganze angeht und wie man auch Mining betrachtet. Weil Bitcoin wäre nichts ohne Mining und Mining wäre nichts ohne Bitcoin.
Ja, und Klo, du machst die schönsten Schlusswörter. Deswegen lasse ich das jetzt mal so im Raum stehen. Wo geht meine Hashrate hin? Ja, damit würde ich mich bei euch bedanken für diese doch sehr, sehr informative Runde. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir kommen einfach in den nächsten Monaten einfach nochmal zusammen, wenn sich da was getan hat, in welcher Form auch immer, oder im nächsten Jahr und quatschen einfach mal wieder darüber, was so der Zeitgeist gerade zu dem Thema Mining mit sich bringt. Und in dem Sinne würde ich euch noch einen wunderschönen Feierabend wünschen.
Alles klar. Ciao, ciao. Not your miner, not your block.
Bis dann. Ciao.
Ciao.